Lauter sprechen. Ist gut so? Ach so, das Gesicht sieht. Aha. Das können Sie vergessen, aber dann sehe ich keinen. Da sehe ich kein Manuskript mehr, weil entweder oder. Ist so gut, in Ordnung?
Ja.
Also, Sie haben das vorhin herausgehört, in diesen 3 Tagen mit 2 Bibelarbeiten und einer Predigt kann es bei mir nicht um Auslegungen des Themas gehen, sondern mehr um Annäherungen ans Thema. Und zwar heute eine Bibelarbeit, Stille als Ausbildung. Seltsam. Stille als Ausbildung, die allgemeine Stille im Leben. Was ich meine, sage ich gleich. Morgen die Predigt, Stille als Aufgabe, die persönliche Stille. Dazu die berühmte Geschichte von Maria und Martha. Und dann am Montag Bibelarbeit zum Stille als Geschenk. Die Stille hat einen Namen. Der Feiertag, der Sabbat. Der Sonntag. Also, und das Ganze unter dem Satz, Bert Brecht hat ja ein Buch geschrieben an die Nachgeborenen. Wenn ich mich anschaue und an Sie, dann sind Sie die Nachgeborenen. Und das heißt, da steht drin der schöne Satz, Gedenke unserer mit Nachsicht. Das wollen Sie bitte auch tun, jetzt in nächster Zeit, mit mir Nachsicht haben. Also, eine Vormerkung. Man schrieb das Jahr 1942 in Oberndorf am Neckar. Ich war damals ein goldiger Bub im Alter von 10 Jahren. Blonde Locken, blaue Augen, rote Segelöhrchen, einfach zum Abschlecken, so wie Softeis. Mein Vater war dienstverpflichtet, musste seine eigene Rechtsanwaltpraxis aufgeben und das so wichtige Wirtschaftsamt führen. Und eines Tages rief er mich in sein Büro. Ich dachte ganz bestimmt, meine Englischlehrerin Frau Schneider hätte angerufen, weil ich die nämlich auf dem Pausenhof als Schneidergeist bezeichnet habe und gar nicht merkte, dass sie hinter mir stand. Aber sie hatte nicht angerufen. Auf dem Schreibtisch meines Vaters stand eine Aktenmappe mit Lebensmittelkarten. Damals eine ganz teure Angelegenheit, kostbare Angelegenheit. Und er sagte, die trägst du nach Eisteig, ein paar Kilometer vor Oberndorf gelegen. Aber das ist doch zu schwer, sagte ich meinem Vater, 12 Pfund, ich schicke dich. Da sage ich, das ist doch zu weit, ein paar Kilometer. Da sagte ich, schicke dich. Und ich sagte, das ist doch zu gefährlich, wenn ich mit Lebensmittelkarten unterwegs bin. Und dann sagte er, ich schicke dich. Da sage ich, ach, du könntest doch deinen älteren Bruder nehmen, wir waren 6 Geschwister, du kannst den Ulrich nehmen und nicht mich. Und er sagte, ich schicke dich. Und ich zottelte die Landstraße hinunter mit angewinkeltem Arm, damit die große Aktentasche nicht auf dem Boden schleifte. Natürlich dachte ich nicht, was für einen mickrigen Vater habe ich, der mich jetzt nach Eisteig schickt, sondern in mir war der Gedanke, was habe ich für einen großartigen Vater, der mir diesen Dienst zutraut. Gott hat keine Lebensmittelkarten, aber er hat Lebensmittel. Mittel zum Leben, nämlich sein Wort. Und er bestimmt, das trägst du ins Rathaus und ins Schulhaus und ins Krankenhaus, ins Bürohaus und ins Hochhaus, in alle Häuser dieser Welt. Und dann schnaufen wir tief durch und sagen, das ist doch zu schwer, das ist doch zu weit, das ist doch zu gefährlich, dazu ist doch die Anja und die Petra und der Karl und der Emil viel passender als gerade ich. Und er sagt, ich schicke dich. Schiele nicht nach links, schiele nicht nach rechts, schiele überhaupt nicht herum, ich schicke dich, Ich meine dich, ich rufe dich und ich sende dich. Wenn wir von Stille reden, dann können wir nur es unter dem Vorzeichen dessen reden, dass hier einer ist, der uns will und der uns schickt. Stille als Selbstzweck. Wozu wollen Sie denn Stille? Stille als Selbstzweck kann es nicht geben. Und dann denkt man nicht, was haben wir für einen kleinkarierten und kleinlichen Gott, der uns als seine Boden in dieser Welt benötigt. Nein, was haben wir für einen großartigen Gott, der sie und mich für diesen Dienst braucht und beauftragt. Nach dieser Vorbemerkung nun zu einem, den Gott geschickt hat und den er geschickt machte, nämlich Mose. Ich bitte, dass Sie aufschlagen, 2. Mose 3, das ist übrigens im Alten Testament, falls Sie das noch nie wissen, und 2. Mose, und dort lesen wir im 3. Kapitel eine berühmte und bekannte Geschichte. Sie wissen ja, dass Mose praktisch von Gott aus dem Verkehr gezogen wurde und in die Wüste geschickt, in die große Stille seines Lebens. Und dort heißt es, Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihr Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil dir nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Soweit dieser Text. Ausbildung ist wichtig. Aus dem Stand wird nichts erreicht. Aus der Hüfte wird nicht genau geschossen. Aus dem Ärmel wird nichts Rechtes geschüttelt. Besondere Aufgaben verlangen besondere Ausbildung. Besondere Aufgaben verlangen besondere Qualifikation. Das weiß der Staat. Der will zum Beispiel eine europäische Gemeinschaft herbeiführen. Trotz Vorurteil und Ressentiments sollen Brücken gebaut werden. Und deshalb braucht er 1A-Diplomaten, der es in der Politik blickt. Ich weiß das genau, neben mir in der Schule saß der Primus, der Erste in der Klasse. In Rottweil habe ich Abitur gemacht. Und er ist dann später Sprachkolleg, hat Jura studiert und kam dann auf diese 1A-Diplomatie-Laufbahn-Karriere und ist heute auf dem Konsulat in Spanien, hat eine Spanierin geheiratet, ein Mann der hohen Diplomatie. Ich bin Rentner auf der Alp. Das ist der feine Unterschied, verstehen Sie? Das ist ein falscher Unterschied. Und deshalb weiß ich das. Zur Ausbildung schickt der Staat auf das Botschafterkolleg Bad Godesberg und dann ins Auswärtige Amt und dann in verschiedene Botschaften in der Welt. Denn besondere Aufgaben verlangen besondere Ausbildung, besondere Aufgaben verlangen besondere Qualifikationen. Das weiß auch eine Firma. Sie will zum Beispiel einen neuen Markt erschließen und nur durch Umsatzsteigerung können die roten Zahlen vermieden werden. Der Konkurrenzkampf ist knallhart. Und deshalb braucht es einen Topmanager, der das Geschäft im Griff hat. Zur Ausbildung schickt ihn die Firma in das Management-Seminar nach Florida, dann in das Business College nach Tokio und dann in die Chefetage eines Weltkonzerns. Denn besondere Aufgaben verlangen besondere Ausbildung und besondere Aufgaben verlangen besondere Qualifikation. Können Sie auch noch zeigen, beim Militär. Das Militär will zum Beispiel die innere Führung verbessern. Das Klima in der Truppe muss entgiftet werden. Ein neues Miteinander ist dran und deshalb braucht es einen Drei-Sterne-General, der den Kommis kennt. Zur Ausbildung schickt er das Militär in die Kasernen, dann in die Stäbe und dann in das Ministerium auf der Harthöhe, weil besondere Aufgaben besondere Ausbildung verlangen. Und das weiß eben auch Gott. Er will dem jüdischen Volk in Ägypten eine Pause gönnen. Nicht nur eine Pause, sondern er will der Sklaverei ein Ende bereiten. 400 Jahre lang durften sich die ägyptischen Treiber und Schinder an den israelitischen Gastarbeitern austoben. Jetzt soll das Land, das Volk aus diesem bösen Land, in dem Blut und Tränen geflossen sind, in das Land gebracht werden, in dem Milch und Honig fließt. Und deshalb braucht es einen 1A-Diplomaten, der den pharaonischen Machthabern gewachsen ist und nicht von diesen windigen Burschen über den Tisch gezogen wird. Und deshalb braucht es einen Topmanager, der die Lage analysieren und einen Wüsten zu professionell organisieren kann. Und deshalb braucht es einen Drei-Sterne-General mit Führungsposition, der 12 Stämme, sprich 600.000 Mann, eben befehlen kann. Gott braucht einen hervorragenden Spitzenmann der Politik. In Mose hat er ihn gefunden. In diesem Findelkind, der aus dem Nilwasser gezogen wurde. In diesem Ziehkind, das dann doch bei Müttern aufwachsen durfte, und in diesem Adoptivkind, das diese Pharaonentochter ihr eigen nannte. Und zur Ausbildung schickt ihn ganz gewiss auf die Uni, auf die Offiziersschule, auf die Business Akademie. Denn besondere Aufgaben verlangen besondere Ausbildungen, besondere Aufgaben, verlangen besondere Qualifikationen. Aber Gott denkt anders. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Ausbildungspläne sind nicht unsere Ausbildungspläne. Was für ein Dienst, was für den Dienst notwendig ist, bestimmt er und sonst niemand. Gott hat immer sein eigenes Ausbildungskonzept, auch wenn wir es letztlich nicht verstehen. Gott hat sein eigenes Ausbildungskonzept. Ich denke nur an William Carey, den Flickschuster. Und der hörte eines Tages den Ruf Gottes, ich schicke dich. Und der schob den Dreifuß beiseite, legte den Hammer aus der Hand und fuhr zur Kirchenleitung. Und der Kirchenleitung, diesen Oberkirchenräten, blieb die Spucke weg. Als sie davon hörten, dass dieses Schneiderlein sich die 7-Meilen-Stiefel anziehen will und hinausmarschieren in die weite Welt, um zu missionieren. Und damals wurde ihm gesagt, und so ist es noch schriftlich überliefert, wenn Gott so etwas Unglaubliches gewollt hätte, wie die Weltmission, wenn er das gewollt hätte, dann bräuchte er dazu keinen William Carey. Aber der ließ sich nicht beeindrucken. Der kaufte seine Fahrkarte selber und reiste nach Indien. Zum großen Missionar ist er geworden, der Flickschuster Carey. The world is my parish. Die Welt ist meine Parochie. Wir sagen, die APIs sind meine Parochie, der EC ist meine Parochie, die Kirchengemeinde ist meine Parochie. Das ist diese fromme Schrebergärtenmentalität, die nur noch den eigenen Mist gleichmäßig verteilt. Das muss einem endlich stinken. The world is my parish. Um diesen großen Horizont geht es immer. Wir sind nicht kleine Muffel, die zusammengekommen sind, um zu sehen, wie ich und mit dieser Stille nun zurechtkomme. Das kommt alles andere auch noch. Aber zuerst geht es einmal um den weiten Horizont. Und als Christen sind sie, leben sie und leben sie hoffentlich in ganz großen Karos. The world is my parish. Die Welt ist meine Parochie und darüber der Himmel und seine Herrlichkeit. In dieser Weite leben und hoffentlich atmen wir auch. Christen sind nicht kleinkariert, sondern haben einen weiten Horizont. Sehen Sie, Gott hat sein eigenes Ausbildungskonzept, denn er schickt den Mose nicht auf die Uni und auch nicht auf die Offizierschule, auch nicht auf die Big Business Akademie, sondern in die Wüste, sagen Sie jetzt, in die Stille. Gott schickt und wir müssen uns darin schicken. Der Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, hat gesagt, schaff Schweigen. Schaff Schweigen. Und es ist gut, wenn wir Schweigen schaffen. Wir müssen wieder zur Besinnung kommen, wenn wir nicht von Sinnen kommen wollen. Doch, wir müssen zur Besinnung kommen, wenn wir nicht von Sinnen kommen wollen. Aber wir schaffen es eben nicht. Wir schaffen es nicht. Oder Sie? Und schon das Erste, was hier steht, dass Gott schickt, dass den, der in die Wüste, in die Stille schickt, ist für mich Evangelium. Ich hab's schlecht gepackt im Leben, vielleicht heute noch nicht. Aber das Wissen, dass Gott schickt, auch in die Stille schickt, das ist Zusage, das ist frohe Botschaft heute. Und wenn Sie es nötig haben, und wenn Sie es wirklich nötig haben, verkrampfen Sie sich nicht innerlich. Gott wird sie schicken. Gott wird sie schicken in die Stille. Und er wird ihnen diese Stille schaffen. Schaff Schweigen schaffen wir nicht. Aber Gott schafft es, indem er sie schickt. Den einen schickt er in die Krankheit. Den einen schickt er in eine andere Wüste. So wie Mose eben geschickt wurde in die Wüste. Und dort in der Wüste, dort in der Stille, dort bringt ihm die Wüste, Entschuldigung, diese Stille bringt ihm Wüste zuerst, sie bringt ihm Feuer und sie bringt ihm Kampf. Das ist das Erste, was ich sagen will. Stille bringt Wüste. Stille bringt Wüste. Wissen Sie, und das wissen Sie auch, Mose ist ein smarter, gescheiter junger Mann. Er sieht, wie locker die Schlagstöcke in den Gürteln der ägyptischen Aufpasser sitzen. Er hört, wie entsetzlich die Geprügelten unter den KZ-Methoden aufschreien und er merkt, wie in diesem Volk gelitten und geweint wird. Von Hause aus müsste er zwar unempfindlich sein, er ist ja am Hofe aufgewachsen. Höfe haben schallschluckende Wände immer. Höfe haben immer schallschluckende Wände, die hören nicht, was draußen im Volke passiert. Und Höflinge haben stumpfe Gewissen. Mose aber ist sensibel für die Unrechtsstrukturen des pharaonischen Großreiches. Seine freiheitlichen Gedanken decken sich mit dem Befreiungsplan Gottes Und die Führerrolle ist ja diesem Typ richtig auf den Leib geschnitten. Und deshalb greift er eines Tages ein und langt kräftig zu. Der getroffene Ägypter kippt aus den Sandalen und ist fertig. Und dieser Mord löst keine Befreiungs-, sondern eine Polizeiaktion aus. Er muss abtauchen, über die Grenze einen neuen Job suchen. Irgendwo in der Wüste, wo sich Fuchs oder Has oder richtiger Hyäne und Leopard gute Nacht sagen, haut er sich als Hirte durch. Dort hat er nichts mehr zu meckern, weil dort nur noch allenfalls ein paar Schafe meckern. Wüste ist's. Nach einem lauten, interessanten Lesen, unglaubliche Stille. Wo nie mehr ein Rede. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal wirklich in der Wüste waren. Nicht umsonst sind Einsiedler früher in die Wüste gegangen. Die nevadische Wüste, die ich einmal durchquerte. Oder die Etosha-Pfanne in Südwestafrika. Unglaublich. Diese Wüsten, wo dann abends, wenn die Sonne glutrot hinter dem Sandhorizont verschwindet, wie dann plötzlich die Tiere kommen, sofern man in der Nähe eines Wasserloches sitzt oder diese Welt beobachten kann, wie sie nachts lebt, aber sonst ohne Anruf und ohne Lärm und ohne Geräusch ist, nur Stille. Wüste ist Stille. Und ich denke, dem Mose, manchmal mag es ihm schwer gefallen sein, denn wenn er irgendwo Siesta machte und seinen Schafskäse hinunterwirkte, er würde sagen, eigentlich wollte ich ja streiten und jetzt muss ich weiden. Eigentlich wollte ich dem Pharao den Meister zeigen und jetzt muss ich dem Jethro die Schafe hüten, den Knecht spielen. Eigentlich wollte ich dem Volk den Marschbefehl erteilen und jetzt bin ich selbst in der Wartestellung. Dort muss ich ausharren. Ein Jahr. Nein. 5 Jahre, nein, 10 Jahre, nein, 20, 30, 40 Jahre in der Stille. 40 Jahre im Abseits, man überlege sich das. 40 Jahre. 40 Jahre auf dem Abstellgleis. Einige kennen dies auch. Es ist so viel anders gelaufen im Leben, als man geplant hatte. Und jetzt auf einmal schaut man sich um. Irgendwie ist Wüstensituation. Durst nach Leben. Ausgetrocknet. Eigentlich wollte man leben und jetzt muss man leiden. Eigentlich wollte man als Chef sein. Dann wollte man als Chef sein Können zeigen und jetzt muss man als Angestellter den Kofferträger spielen. Eigentlich wollte man auf Missionsfeld sein und jetzt muss man als Hausfrau zu Hause den Dreck schaffen. Ich kenne eine, die war schon bereit auszugehen und dann hat sie geheiratet. Und so hat sie 3 kleine Kinder und immer wieder dieses Bohrende. Eigentlich wollte ich hinaus, ich wollte was tun für diesen Herrn und jetzt den Dreck schaffen. In Klammern zum Ausschnaufen damals. Meine Laufbahn zum Rentner war einmal, eine Zeit lang war ich Hilfsberichterstatter, heute sind es Kirchenräte auf dem Oberkirchenrat. Und damals war ich, ja, dachte ich, ich würde dort eine tragende Rolle spielen beim Oberkirchenrat, klar. Im Vorzimmer des Bischofs eine tragende Rolle. Und wie hat die tragende Rolle dann ausgesehen, als der katholische Bischof einmal auf Besuch kam, zum Bischof. Und während der Unterredung, wenn die katholischen Bischöfe kommen, hatten sie so große rote Hüte mit breiter Krempe. Und er legte am Anfang des Gesprächs diesen Hut in meine Hände. Ich stand in der Ecke 50 Minuten während des ganzen Gesprächs. Das war meine tragende, huttragende Rolle in diesem Gespräch. Und ich haderte mit meiner Platzanweisung. Zudem habe ich doch nicht Theologie studiert, um dem katholischen Bischof von Rottenburg den Hut zu tragen. Viele hadern mit der Platzanweisung ihres Lebens. Sie fühlen sich im Abseits. Sie fühlen sich weggenommen aus dem großen Betrieb. Sie fühlen sich in der Wüste und oft genug in der Stille. Ist nicht so. Das kann schon bei der Kinderpause losgehen. Eigentlich war man ganz gut im Geschäft drin. Die Kollegen haben einen gemocht und konnte auch etwas leisten. Und jetzt auf einmal zu Hause. Niemand dankt zu einem. Man ist in die Stille genommen und hadert mit der Platzanweisung des Lebens. Liebe Freunde, aber auch jede Wüste, jede Stille im Leben, trotzdem Kindergeschrei, kann es unglaublich still sein, ist jeder Platz Gottes Platz. Es gibt keine weißen Flecken auf Gottes Erdkarte. Auch ein Wüstenplatz ist Gottes Ausbildungsplatz. Auch ihr Platz, an dem Sie stehen, ist Ausbildungsplatz Gottes. Wir werden es einmal sehen. Wir werden es einmal in der Ewigkeit sehen. Auch Ihr Platz, an dem Sie jetzt stehen und zu dem Sie geführt worden sind, ist Gottes Ausbildungsplatz für Sie. Genau dort, an diesem Platz, bin ich nicht disqualifiziert, sondern ich bin qualifiziert zum Dienst. Ein Mose lernte in der Wüste Geduld. Hagar lernte das Vertrauen, das die Geschmähte so notwendig brauchte. Ein Johannes der Täufer lernte in der Stille die Stimme des Predigers, der die Welt aufhorchen ließ. Was lernen Sie? Was lernst du? Mehr Geduld mit denen, die um einen herum sind. Gott kann niemanden brauchen, der immer gleich den Rappler kriegt und auf 120 ist. Was lernen Sie? Mehr Vertrauen in der Bibel. Gott kann niemanden brauchen, der dieses Wort nicht als Gottes Wort ernst nimmt. Was lernen wir? Mehr Mut, den Mund für den Herrn aufzumachen. Gott kann niemanden brauchen, der die rote Krätze ins Gesicht kriegt, wenn man Jesus sagen sollte. Seit Jesus selbst in die Stille geführt worden ist und dort seinen Kampf gekämpft, bin ich an keinem Ort allein. Keiner ist übersehen. Niemand ist aus Versehen dort. Sie sind nicht aus Versehen. Vielleicht aus irgendeiner Liebe heraus an diesen Platz gekommen. Niemand ist aus Versehen an seinem Platz, sondern Gott hat es vorgesehen, dass sie dort sein sollen. Jeder ist mit der Verheißung an diesem Platz. Ich mache einen Weg in der Stille und in der Wüste. Ich mache einen Weg. Man kann sagen, nach dem Studium von Propheten, Evangelisten und Aposteln, wen Gott in die Wüste, ich würde sagen, wen Gott in die Stille schickt, den macht er für das Reich Gottes geschickt. Und gerade Mütter und Väter sind es, die wir heute brauchen. Liebe Freunde, wir brauchen nicht die großen Theologen. Wir werden in Zeiten hineingehen, wo sie keine Existenzberechtigung haben und auch keine Gelder, um davon zu leben. Wir werden Väter und Mütter brauchen, die dieses Reich Gottes weitertreiben. Und deshalb schickt er und macht sie geschickt. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite, Stille zeigt Feuer. Stille zeigt Feuer. Mose ist ein guter und treuer Hirte. Übrigens hat er sich in der Zwischenzeit das schönste Schaf seines Arbeitgebers angelacht, nämlich dessen Tochter Zipora. Und damit hatte er ja sein Schäfchen im Trockenen, ist klar. Er ist ein guter Hirte. Und jeden Morgen zottelt er mit seiner Herde los. Jeden Mittag sucht er die höher gelegenen, weil kühleren Futterplätze. Und abends kehrt er zu seinen Pferchen zurück. Sicher ein eintöniger Arbeitsrhythmus, der sich durch die Jahre zieht. Aber eines Tages ist dieses Gleichmaß plötzlich durchbrochen. Als er auf dem Weg zum Horeb ist, sieht er plötzlich einen brennenden Busch, ein Feuerzeichen mitten in der Wüste. Was ist das? Geologen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Die sprechen von einer Erdgasflamme, die durch Selbstentzündung in der Hitze entstanden sei. Aber warum verbrennen dann die anderen dürren Zweige nicht? Psychologen sprechen von einer Stichflamme, die durch Gewissensbisse in der Seele aufgelodert sei. Mose habe gleichsam einen Stich gehabt. Aber warum werden die Berichte immer wieder in der Bibel psychologisiert? Immer wieder diese Psychologen, wenn die nur einmal die Hände wegließen von der Bibel. Und Theologen sprechen von einer Fata Morgana, die durch Luftspiegelung über dem heißen Sand erschienen sei. Aber warum verschwand dann diese Spiegelung beim Näherkommen nicht? Liebe Freunde, bleiben wir beim Gottesfeuer, das er gezündet hat, weil er unsere Sünde anzünden und verbrennen will. So wie Mose ist, kann er vor Gott nicht bleiben. So viel Belastendes liegt in seinem Leben, Schuld hinter seinem Dienst. Und deshalb ruft Gott: Mose, ziehe deine Schuhe aus. Alles, was nicht taugt, ins Feuer. Du sollst brennen, aber nicht verbrennen. Hier ist heiliges Land. Ohne diese Feuerprobe hat Gott keinen in Dienst gestellt. Im Tempel brannte es, als Jesaja rief: Weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Am Seeufer brannte es, als Simon Petrus mit der Hand abwehrte: Herr, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Auf Golgatha brannte es, als sich Menschen fluchtartig davon machten. Und dort brennt es heute noch. Der Dorngekrönte ist der Dornbusch des neuen Bundes. Der Dorngekrönte ist der Dornbusch des neuen Bundes. Er will Sünde anzünden und verbrennen. So wie ich bin, kann ich nicht bleiben. Zu viel Belastendes liegt in meinem Leben. Schuld hindert meinen Dienst. Und deshalb ruft er: Ziehe deine Schuhe aus, wirf deine Lasten weg, leg deine Nöte ab, deine Sünde, die du niemand sagen kannst, weg damit. Deine Schuld, die in dir frisst wie der Krebs, weg damit. Dein übler Gedanke, den du nicht wegkriegst, weg damit. Alles, was nicht taugt in deinem Leben, muss ins Feuer. Vielleicht sitzt du deshalb, gerade deshalb, in der Wüste, in der großen Stille fest, weil du dir an diesem Feuer nicht die Finger verbrennen willst. Aber nicht nur die Finger sollst du dir verbrennen, sondern dein ganzer Sündenkrust soll in Flammen aufgehen. Du sollst brennen, aber nicht verbrennen. Du sollst Gericht erleiden, aber auf Gnade hoffen. Du sollst den Schuldspruch hören, aber auch den Freispruch erleben. Jedes Mal, wenn das Kreuz aufleuchtet, sei es bei einer Bibelarbeit, sei es bei der stillen Zeit, sei es beim Gebet, jedes Mal, wenn einem das Kreuz aufleuchtet, gilt es: Hier ist heiliges Land. Es leuchtet jetzt. Denken Sie an Ihre Last. Denken Sie an Ihre Not. An Ihre geheime Verzweiflung. Denken Sie daran. Ins Feuer damit. Er kann's und will's wegnehmen. Liebe Freunde, manchmal frage ich mich, warum kommen Leute nicht zur Stille? Manchmal frage ich mich, warum komme ich nicht zur Stille? Und dann kommen ja die Antworten. Ich komme nicht zur Stille. Die Umstände. Ach, wenn Sie, ich habe Kinder daheim und geht's drunter und drüber. Ich finde überhaupt gar keine Stille. Ich finde keine Stille. Ich nehme es den meisten nicht ab. Wir kommen deshalb nicht zur Stille, die kann ja sehr kurz sein, weil wir es vielleicht gar nicht wollen. Keiner will dem Kreuze wirklich begegnen. In der Stille begegnen sie dem Kreuzigen. Und er sagt: Du, gib dich wieder ganz mir. Wir wollen schon fromm sein, aber wollen nicht ganz ihm gehören. Ob das nicht der geheime Grund ist, dass wir nicht zur Stille kommen, weil wir letztlich gar nicht wollen. Er begegnet uns, er kann uns begegnen. Er will Ihnen in diesen Tagen, in dieser so wunderschönen Freizeit auf dem schönen Blick, will er Ihnen neu begegnen. dieses Kreuz leuchtet auf. Und er sagte, alles, alles, was dich belastet, gib's mir. Ich schicke dich und deshalb schicke ich deine Sünde ins Feuer. Das Dritte, Stille und das Letzte, Stille macht Dampf. Stille macht Dampf. Mose ist ein williger und bereiter Mann. Es verwundert ihn überhaupt nicht, dass ihm jetzt der Marschbefehl erteilt wird. Geh nun hin. Eine Gottesbegegnung, eine stille Zeit hat man nie zum frommen Genuss, sondern nur zum treuen Dienst. Sehen Sie nie eine stille Zeit, dass Sie sagen, jetzt habe ich endlich was für mich. Wir haben nie etwas für uns. Was wir kriegen, haben wir immer für andere. Ganz schlimm ist unser gegenwärtiger Egoismus, unser frommer Egoismus. Wir sind völlig unwichtig. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Welt. Gott gibt uns, damit wir es weitergeben. Auch stille Zeit hat man nicht zum frommen Genuss, sondern zum treuen Dienst. Eine Freizeit hat man nicht zur duften Begegnung, nicht nur zur duften Begegnung, sondern zur dienstfertigen Bereitschaft. Wer ins Feuer des Gern gerät, dem wird Dampf gemacht für die Arbeit. So ist das. Das frue Deo, das nur Gott genießen wollen, in Gottesdiensten oder in Meditationen oder in Kreuzwegen, das Gott nur genießen wollen. Frue Deo, hat Luther gesagt, sei schlimmer als offener Unglaube. Gott genießen sei schlimmer als offener Unglaube. Nur treue Dienstleute sind gefragt, keine süßen Persönlichkeiten. Nur harte Arbeitstrupps sind gefragt und keine Fansclubs für Jesus. Deshalb bleib nicht sitzen. Steh jetzt auf, geh nun hin. Nur wohin? Mose könnte ja zu seinem Schwiegervater gehen, das war ja ein ganz bedeutender Mann und er könnte mit ihm seine Lage besprechen oder er könnte jetzt zu seinen altbekannten Höflingen gehen, die sich in der Nähe des Pharaos auskennen. Ein Besuch bei ihnen könnte die unsicheren Chancen ausloten und Gott sagt, ich will dich zum Pharao schicken. Nun schreckt Mose zusammen, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich, dass ich diesem Bluthund gegenüber trete? Wer bin ich, dass ich diesem Machtmenschen die Meinung sage? Wer bin ich, dass ich mich in die Höhle des Löwen wage? Und Gott sagt, ich will dich zum Pharao schicken. Immer schickt er in den Kampf den Elia zum Ahab, den David zum Goliath, den Daniel zum Nebukadnezar, den Paulus zum Kaiser und so wie seinen Sohn Jesus, den er sogar in die Höhle des Todes geschickt hat, um dort die Befreiung des Lebens zu erwirken. Auch wir können damit rechnen, dass er uns nicht aufs Kanapé schickt, sondern in den Kampf. Geh hin, heißt, es wird später dann in der Aussendungsrede Jesus so heißen, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wer nur spazieren gehen will, der schnappe sich einen Freund oder eine Freundin. Gott schickt in den Kampf. Nur 5 Wörtlein fügt er an, nämlich, ich will mit dir sein. Gott lässt seinen Mose nicht allein losmarschieren. Gott lässt seinen Elia nicht allein im Regen stehen. Gott lässt seinen David nicht allein die Schleuder laden. Gott lässt seinen Paulus nicht allein nach Rom reisen. Gott lässt dich nicht allein, wenn du dich auf die Füße machst. Siehe, ich bin bei euch. Wenn Sie wieder nach Hause gehen, nach einer Zeit, auch der Stille vom Schönblick, dann gilt, ich will mit dir sein. Und wenn Sie in eine Familie hineinkommen, wo es manchmal drunter und drüber geht, das können Sie wissen. Ich will mit dir sein. Und dann im Geschäft, wo es immer schwierig ist, bis dorthin, wo mir gerade gestern noch einer telefonierte und sagte, er könne eigentlich nicht mehr schlafen, weil er nicht wisse, ob er der Nächste sei, der seine Entlassungspapiere bekomme und mit 55 er keine neue Arbeitsstelle mehr bekomme. Konnte ich ihm sagen, du, ich sitze gerade in der Bibelarbeit. Auch dir gilt, ich will Mitte sein. Und wenn Krankheiten kommen, ich will Mitte sein. Sehen Sie, das erfahren Sie in dieser Stille jetzt. Und sagen Sie nicht, Sie haben keine Stille. Jetzt in dieser Dreiviertelstunde oder Bibel. In dieser Stille hören Sie es ganz persönlich. Und für Sie gesprochen. Und Sie können es nehmen, so wie es hier geschrieben steht, wie es zu Ihnen persönlich gesagt ist. Ich will mit dir sein, wohin du auch gehst. Der, der den Mose zum Pharao begleitet hat, will auch dein Wegbegleiter sein in jedem Kampf. Gott hat den Mose geschickt und geschickt gemacht. Gott will heute wieder schicken. Gott schickt sie. Ich möchte beten. Danke, Herr, dass wir es hören können. Und gib auch, dass wir es mitnehmen können und glauben können, dass dies wahr ist. Du sprichst doch. Auch wenn es um uns herum so laut ist. Auch wenn wir meinen, wir kämen gar nicht zur rechten Stille. Herr, du sprichst doch so laut, dass wir es begreifen können. Du hast zu dem Mose geredet. Rede auch zu uns. Fülle diese Tage mit deinem Wort.